Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Akademie fürs Ohr. Dieses Mal wieder mit unserer Rubrik aus dem Hörsaal. In dieser Reihe könnt ihr ja spannende Vorträge meiner Kolleginnen und Kollegen nachhören. In dieser Folge geht es wieder um die USA mit einem Vortrag aus unserer Online-Reihe Akademie am Abend aus dem November 2025. Gero Kellermann, unser Experte für Staats- und Verfassungsrecht, hat sich dafür die amerikanische Verfassung genauer angesehen. Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika aus dem Jahr 1787 gilt ja als ein Meilenstein der modernen Demokratie. Sie legte die Grundlagen für ein politisches System mit Gewaltenteilung, Grundrechtsgewährleistung und demokratischer Legitimation. Sie war außerdem ein Vorbild für spätere europäische Verfassungen. Im Moment steht die US-Verfassung aber vor großen Herausforderungen. Politische Polarisierung, welche Rolle der Supreme Court, also das oberste Gericht, hat und inwieweit ein über 200 Jahre alter Text anpassungsfähig an die heutige Zeit ist. Gero Kellermann blickt in seinem Vortrag zurück auf die historischen Ursprünge und analysiert aktuelle Streitfragen und politische Entwicklungen. Und damit gebe ich jetzt ab an Gero Kellermann.
Akademie fürs Ohr aus dem Hörsaal.
Die USA und ihre Verfassung ist das Thema Ursprünge und aktuelle Situation. Im nächsten Jahr feiert man ja 250 Jahre Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Die Verfassung ist aus dem Jahr 1789, ist etwas später gekommen, da dauert es noch bis zu dem Jubiläum. Jedoch sieht man schon an diesem Datum, sie gibt es ja heute noch, diese Verfassung, weit über 200 Jahre schon. Das Grundgesetz hat letztes Jahr 75 Jahre gefeiert. Und ich habe mir gedacht, im Rahmen dieser Spezialreihe zum Thema USA, möchte ich das mal mit Ihnen vertiefen, die amerikanische Verfassung. Wie ist sie eigentlich entstanden und wie sieht so das Verfassungsleben, die Realverfassung sozusagen, heute aus? Da möchte ich so einen Überblick geben, ein paar Beispiele habe ich mitgebracht. Also der Fahrplan sieht wie folgt aus. Ich möchte zuerst ein paar allgemeine Dinge sagen zum Thema Verfassung. Was ist der Anspruch einer Verfassung? Was muss man eigentlich immer mitdenken, auch wenn man über die amerikanische Verfassung spricht? Dann werde ich relativ schlagwortartig so den Prozess der Entstehung der Verfassung wiedergeben, weil sich das in einigen Punkten durchaus auch bis heute auswirkt, wie es damals abgelaufen ist. Ich werde, bevor ich dann zur aktuellen Situation komme, etwas zu so grundlegenden Charakteristika sagen. Und dann, wie gesagt, habe ich so ein paar Beispiele mit, ein paar Tendenzen für diese ja begrenzte Zeit des Vortrags. Verfassung und Grundkonsens, so heißt der erste Abschnitt, der etwas sozusagen abgehoben ist oder vorangeschaltet, vor die Klammer gezogen ist. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Wichtigste Voraussetzung der tatsächlichen Geltung einer Verfassung ist ihre Konsensbasis. Dieses Zitat ist von dem deutschen Verfassungsrechter und ehemaligen Richter des Bundesverfassungsgerichts Dieter Grimm. Und er leitet ja hiermit auf die Diskussion über die tatsächliche Geltung einer Verfassung. Verfassung ist ja erstmal auch, kann man ja sagen, ein Stück Papier. Es gibt totalitäre Staaten, die haben Verfassungen, wo die schönsten Dinge drinstehen. Es kommt also jetzt nicht nur auf die Schriftfassung an, sondern auch auf die tatsächliche Geltung. Und wo muss man da, was hat man da bei einer Verfassung zu beachten? Diese Konsensbasis, wer ist damit angesprochen? Das sind zum einen die politischen Akteure. Für die bedeutet diese Konsensbasis eine generelle Bereitschaft, die Verfassung einzuhalten, auch wenn sie ihren eigenen Plänen im Wege steht. Das ist ja sozusagen jetzt so ein Thema, gilt für viele Staaten, aber auch gerade mit Blick in die USA, dass man bei Donald Trump ja oft den Eindruck hat, dass ihm da irgendwie was an den rechtlichen Vorgaben stört, ja, und dass er das lieber anders machen würde. Aber sie richtet sich auch, diese Konsensbasis oder dieser Konsensbedanke der Verfassung, an die Bevölkerung. Denn was bringt eine Verfassung, wenn sie keinen Rückhalt genießt und keine Akzeptanz? Und wenn man jetzt diesen Rückhalt der Verfassung in der Bevölkerung hat, dann wird es ja auch politisch viel riskanter, sich irgendwie an der Verfassung vorbeizuschleichen oder so, weil man dann eben auch mit negativen Konsequenzen oder negativer Resonanz bei der Bevölkerung rechnen muss. Wenn diese Konsensbasis nicht da ist, dann haben wir keine Wirkkraft der Verfassung oder, wenn sie vielleicht gut funktioniert hat, ist sie schnell weg, wenn es in Krisensituationen geht. Also die Verfassung gibt einem Grundkonsens eine Verbindlichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg, wie gesagt in den USA schon seit 1789. Sie bedeutet eine Einigungsfunktion. Der politische Prozess wird entlastet durch das Verfassungsrecht, dass man nicht immer in eine permanente Grundsatzdiskussion kommt. Zum Beispiel, wie richten wir unsere Institutionen ein? Wie läuft die Gesetzgebung ab? Welche Rechte haben die Bürgerinnen und Bürger? Das soll erstmal abgehoben sein über den politischen Prozess. Man kann es hier und da ändern, unter erschwerten Bedingungen, aber das soll erstmal raus aus die Diskussion um die politischen Auseinandersetzungen, die ja so heiß gelaufen, gerade wie im Moment, ohnehin sind, da diese etwas entlasten. Und jetzt noch ein genauer Blick auf diesen Grundkonsens. Welche Positionen spielen denn da mit bei dieser Konsensbildung? Wir sehen jetzt im Bereich der freiheitlichen demokratischen Verfassung, für die amerikanische Verfassung eine Impulsfunktion gegeben hat. Damit fing es eigentlich an, diese Verfassungsgebung dann auch in Europa über die Französische Revolution. Wir sehen einen Erfolg von Verfassungssystemen, die die Pluralität der Meinung anerkennen. Das führt allerdings dazu, dass der Grundkonsens ziemlich schmal ist, weil man sich mit ganz unterschiedlichen Positionen sozusagen in diesen Verfassungsprozess, in diese Konsensbildung hineinstürzen kann. Also das ist gerade die Freiheitlichkeit des Grundgesetzes zum Beispiel, auch der amerikanischen Verfassung, die dann aber auf der anderen Seite auch so Zentrifugalkräfte schnell freisetzen kann. Das Gegenmodell sozusagen ist das Bestreben, man hat eine Verfassung mit einem Totalkonsens, also eine ganz breite Konsensbasis, wo dann aber auch nur bestimmte Meinungen einfach oder Auffassungen drin sind. Also wenn zum Beispiel festgesetzt wird, alle finden die herrschende Regierung sehr, sehr gut. Und man sieht in der Realität, um das so einen Totalkonsens herzustellen, das geht nicht gerade in modernen Gesellschaften ohne Zwang, ja, und das gefährdet ohne staatliche Repression letztlich, und das gefährdet dann die stabilisierende Wirkung einer Verfassung. Der verfassungsrechtliche Alltag in den USA oder auch in Deutschland ist eigentlich so gedacht, die Verfassung gibt Rahmen für die Politik vor, sie verrechtigt die Politik nicht durchgehend, ne, sondern sie gibt den Rahmen vor, die Spielregeln, und die Politik führt diesen aus mit ihren politischen Lösungen und mit ihrem sozusagen auch in der Demokratie, mit ihrem Streit und ihrer Lösungsfindung. Wann entstehen bestimmte Problemlagen? Und ich beziehe mich jetzt hier auch wieder auf Dieter Grimm, der das so eingeteilt hat. Es kann auch zu Verfassungsaushöhlung kommen, die dann auch die normative Kraft der Verfassung gefährdet. Das heißt, es entwickeln sich politische Praktiken, die letztlich die verfassungsrechtlichen Institutionen beeinträchtigen. Das muss jetzt gar nicht so ein konkreter Verfassungsverstoß sein, sondern es ist eher hier so eine mittelbare Verfassungsgefährdung gemeint, zum Beispiel, indem man Institutionen beschimpft, wie es der amerikanische Präsident ja oft macht. Das wäre so ein Beispiel, es gibt ja auch Meinungsfreiheit, er kann sich da als Präsident so äußern, aber es gibt dann oft eine Verfassung, oder es werden bestimmte politische Entscheidungen getroffen, für die es eigentlich keinen so Anknüpfungspunkt in der Verfassung gibt. Dann kann man sozusagen von Verfassungsaushöhlung sprechen. Verfassungsdurchbrechung meint, wenn jetzt gegen Verfassungsrecht verstoßen wird oder es einfach gar nicht berücksichtigt wird. Und zwar als Regelfall. Es passiert ja häufiger, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel erklärt ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz für verfassungswidrig. Da sagt man ja nicht, oh, das hat der Bundestag oder die Bundesregierung haben die Verfassung durchbrochen. Das ist dann eben am Anfang vielleicht nicht offenkundig gewesen. Denken Sie an das Haushaltsgesetz, was in Karlsruhe gescheitert ist, der Ampelkoalition. Ja, das hat ja letztlich das hat Karlsruhe einkassiert, und damit ist letztlich auch die Ampel am Ende gewesen. Das ist halt ein verfassungswidriger Haushalt, aber das ist mit Verfassungsdurchbrechung nicht gemeint, sondern wenn diese Verfassungsverstöße System haben. Ich habe es vorhin schon einmal angedeutet, die Verfassung ist erstmal ein Rechtstext. Und daneben haben wir die reale Verfassung, ja, von Staaten oder Staatenorganisationen. Und da, was findet man in dieser Realverfassung? Man findet zum Beispiel Druckpotenzial von wirtschaftlicher Macht oder auch Druckpotenzial von Massenorganisationen Oder wir sehen sozusagen, wie funktioniert die öffentliche Meinungsbildung? Gibt es da Definitionsmonopole? Also von diesen großen Internetplattformen zum Beispiel, da wussten ja die Verfassungsväter in den USA, dort sind es nur Väter, wussten davon ja nichts. Aber trotzdem funktioniert es noch, aber das ist sozusagen dieser Rechtstext, dieser uralte, auch mal geänderte und ergänzte, aber auf der anderen Seite eine zeitliche Entwicklung, die ja jetzt, die ja dieser Text auch noch auffangen muss. Das heißt, es gibt so eine Wechselwirkung zwischen dem Text und den realen Verhältnissen, die immer beachtet werden muss und bei deren sozusagen Balancefindung die Rechtsprechung der höchsten Gerichte, eben der Verfassungsgerichte, eine wesentliche Rolle spielt. Aber auch jetzt hat die Verfassung auch den Anspruch, bei sozusagen einer sich pluralisierenden, technisierenden, modernisierenden Gesellschaft auch soziale Macht irgendwie zu kanalisieren und zu rationalisieren. Es soll jetzt nicht so sein, dass sozusagen faktische soziale Macht irgendwie umstandslos in eine Form von Recht transferiert wird, sondern dass es da eben die von der Verfassung vorgesehenen Prozesse politischer Auseinandersetzung, Debatte in den Parlamenten und so weiter vonstatten gehen soll. Das ist der Ursprungsgedanke des modernen freiheitlich-demokratischen Staates oder Verfassungsstaates. Und ja, und der hat seinen Anfang genommen tatsächlich, das kann man so sagen, das ist auch gut erforscht, in den USA. Und deshalb schauen wir, wie angekündigt, uns den Entstehungsprozess der USA an, so schlagwortartig. Aber ich denke, das sollte auch jetzt an dieser Stelle genannt werden. Ab Ende des 16. Jahrhunderts begann die Kolonisierung Amerikas durch Großbritannien. Nach dem Krieg zwischen England und Frankreich und dem Frieden von Paris erhielt dann Mitte des 18. Jahrhunderts Großbritannien das Anrecht auf Kanada und auf die Kolonien praktisch östlich des Mississippi. Es waren Kosten entstanden, Kriegskosten, und England hat sich so verhalten, dass die Kolonien, die bestehenden, auch diese mittragen sollten, die amerikanischen. Auch die Einquartierung von Soldaten wurde da in der Zeit vorgenommen. Ich nenne das hier, weil wir später gleich noch darauf zurückkommen. Die Kolonien wehrten sich dagegen, die amerikanischen Kolonien. No taxation without representation ist der bekannte Schlachtruf. Es kam 1774 zu einem ersten Kontinentalkongress in Philadelphia, wo die revolutionären Anführer aus den Kolonien sich zusammenfanden. Im Frühjahr 1775 begannen kriegerische Auseinandersetzungen. Im Mai dort auch ein zweiter Kontinentalkongress, der praktisch da eine faktische Regierung schuf. Und die schon genannte Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, sozusagen dieser Anknüpfungspunkt für das Jubiläum im kommenden Jahr, verfasst von Thomas Jefferson, brachte dann die Ablösung von der englischen Krone. Und der Krieg, also die kriegerischen Auseinandersetzungen, endeten 1763 mit dem Pariser Frieden. Und wie ging es dann weiter? War da gleich die Verfassung da? Nein, war sie nicht. Es galten als rechtliche Grundlage des Staatswesens in Amerika erstmal die Gliedstaatenverfassung und dann die 1781 in Kraft getretenen Articles of Confederation. Da war Amerika ein Staatenbund, ein relativ loser Bund von den einzelnen ehemaligen Kolonien. Und diese Articles of Confederation, die sollten dann mal einer Revision unterzogen worden, und dann trafen sich wiederum in Philadelphia im Jahr 1787 ja unter anderem die Säulenheiligen des amerikanischen Verfassungsrechts, George Washington, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton. Und es war dann letztlich keine Reform dieser Articles of Confederation für den Staatenbund, sondern es war am Ende dieses Kongresses stand ein Entwurf einer neuen Verfassung zur Schaffung eines Bundesstaates. Es entstand dann ein heftiger Streit zwischen den sogenannten Federalists und den Anti-Federalists. Die Federalists, die traten sehr ein für eine effektive Zentralgewalt, auch eine Stärkung der Wirtschaft. Die Anti-Federalists, die befürchteten eine drohende Übermacht der Zentralgewalt, monierten, dass es keinen Grundrechtskatalog gab und waren auch skeptisch gegenüber einer Kommerzialisierung des Gemeinwesens. Aber letztlich nahm die Verfassung oder dieser Verfassungsanerkennungsprozess seinen Gang, und es begann dann die Zustimmung zu dem Text. Da mussten in den einzelnen Staaten Konvente zustimmen, und schließlich waren die erforderlichen neun, man brauchte nur neun da, mittlerweile sind es dann auch alle, und im Am 4. März 1789 trat dann die amerikanische Verfassung in Kraft. Der Grundrechtekatalog kam erst später dazu, ausgearbeitet von James Madison. Die berühmten 10 Zusatzartikel 1791, die Bill of Rights, dort stehen also die Standardgrundrechte drin, die dann jetzt auch praktisch auf den europäischen Kontinent dann herüberschwappten, die Freiheiten Meinungs-, Religions- und Pressefreiheit praktisch aus dem Naturrecht abgeleitet. Das Recht auf Waffenbesitz, das war auch schon in diesem ersten Grundrechtskatalog auf Bundesebene mit drin, was so die bürgerliche Souveränität dort sehr unterstrich. Und auch, deshalb habe ich das vorhin genannt, als Grundrecht gleich in der ersten Grundrechtsphase der Schutz vor Einquartierung von Soldaten, was sich dann gegen die britische Praxis gerichtet hat. Es gab dann noch weitere Grundrechtsphasen, weitere Amendments, Zusatzartikel zur Verfassung, gerade auch nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, unter anderem die Abschaffung der Sklaverei, Gleichheit vor dem Gesetz, Wahlrecht auch für Sklaven. Das Frauenwahlrecht in den USA ist dann erst im Jahr 1920 mit dazugekommen. Also bis heute sind es insgesamt 27 Zusatzartikel, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das ist der Verfassungstext, aber wir haben daneben natürlich ganz wesentlich die Rolle der Rechtsprechung. Man spricht deshalb auch, das kann man auch vom Grundgesetz sagen, es handelt sich um eine Living Constitution, eine lebendige Verfassung. Wie sollte es auch anders funktionieren, dass man die Grundrechte zum Beispiel interpretiert vor dem sich wandelnden Zeithintergrund. Ich möchte eine Sache noch hervorheben, weil das wirklich eine zivilisatorische Leistung ist, gerade wenn wir uns über Grundrechte unterhalten oder auch über Menschenrechte, die dann eben auch juristisch verbindlich gestellt werden, also rechtlich funktionieren. Das war also eine der Leistungen dort in Amerika, die Umformung der Gedanken des Natur- und Vernunftrechts in Rechtssätze. Also ganz am Anfang der erste Grundrechtskatalog, jedenfalls hinsichtlich seiner Wirkung auch in Europa, ist die Virginia Declaration of Rights aus dem Jahr 1776. Und dort stand dann auch schon drin, alle Menschen sind von Natur aus gleich und frei und haben bestimmte ihnen innewohnende Rechte. Das wurde dann auch, kam dann auch in die Grundrechtsamendments und findet sich auch praktisch entsprechende Formulierungen in der Unabhängigkeitserklärung. Es gibt bestimmte unveräußerliche Rechte, das Recht auf Leben und Freiheit und das Streben nach Glückseligkeit, so wurde es dort formuliert. Das möchte ich an dieser Stelle dann doch hervorheben, weil uns das ja mittlerweile so selbstverständlich vorkommt, Grundrechtskataloge und so. Kurz noch zum Aufbau der US-Verfassung, wenn wir schon darüber sprechen. In der Präambel, in den einleitenden Worten, steht diese Formulierung, wir, das Volk der Vereinigten Staaten, und setzen die Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika in Geltung. Also da ist dieser Demokratiegedanke, der Gedanke der Volkssouveränität, wir, das Volk der Vereinigten Staaten, setzen die Verfassung in Geltung wiedergegeben. Ansonsten findet sich das Wort Demokratie nicht im Verfassungstext, anders als im Grundgesetz. Im Artikel 1, dem ersten Komplex sozusagen, geht es um den Kongress, die Legislative. Alle in dieser Verfassung verliehenen gesetzgebenden Gewalt, also wird einem Kongress der Vereinigten Staaten übertragen sein, der aus einem Senat und einem Repräsentantenhaus besteht. Daran hat sich ja heute auch nichts geändert. Der Präsident findet seinen verfassungsrechtlichen Anknüpfungspunkt im Artikel 2. Die vollziehende Gewalt soll einem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika übertragen sein. So ist es dort formuliert. Die Gerichte sind dann sozusagen gemäß dem Gewaltenteilungsprinzip dann also auch ganz vorne an dritter Stelle, dass die richterliche Gewalt in einem obersten Gerichtshof und weiteren unteren Gerichten geregelt niedergelegt ist. Dann gibt es noch zwei Abschnitte, Abschnitt 4 und Abschnitt 6, die sich mit dem Thema Föderalismus befassen. Da geht es dann auch um die Finanzierung, genau wie auch im Grundgesetz. Artikel 5 betrifft die Verfahren zur Verfassungsänderung. Da kann der Kongress sozusagen initiativ werden oder auch die einzelnen Gliedstaaten. Und letztlich Abschnitt 7, das regelt die Voraussetzung für das Inkrafttreten, was ich vorhin nannte, also diese Zustimmung von neuen Gliedstaaten. Jetzt vielleicht, um das noch so ein bisschen plastischer zu machen, stelle ich mal die US-Verfassung und das Grundgesetz so etwas nebeneinander. Und zwar die Gemeinsamkeit, die sie haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, das sind Verfassungstexte, Verfassungen, die entstanden in einer historischen Situation, die mit der heutigen Situation überhaupt nicht vergleichbar ist. Weder gesellschaftlich noch letztlich politisch praktisch. Sie fundieren beide rechtsstaatliche Demokratien, wie man es formulieren kann. Also es gelten Grundrechte, wir haben das Prinzip der Gewaltenteilung zum Beispiel. Beide Verfassungen oder beide auch in der Praxis haben starke Verfassungsgerichte, sehr einflussreiche Verfassungsgerichte. Und wir haben auch beides mal die Entscheidung für ein föderalistisches System. Was sind die Unterschiede? Und das muss man eben, wenn man sich mit der amerikanischen Verfassung befasst, auch immer klar machen. Sie fällt in so eine andere juristische Tradition oder juristische Kultur. Das zeigt sich auch schon daran, dass die amerikanische Verfassung weniger als halb so viel Text hat wie das Grundgesetz. Das hat ein Verfassungsrechtler mal so, hat so die Worte so auch gezählt oder wahrscheinlich zählen lassen über irgendwelche digitalen Mittel und hat das dann sozusagen hervorgehoben. In den USA oder auch im ganzen angloamerikanischen Rechtsraum gibt es das Common Law als Prinzip, das gemeine Recht. Das bedeutet eine starke Orientierung an Gerichtsurteilen, an Präzedenzfällen. Das führt dazu, dass die Auslegung auch des Rechts sehr situationsabhängig ist und letztlich sehr pragmatische Lösungen immer gefunden werden. In Deutschland und auch anderen europäischen Staaten neigt man mehr zu einer dogmatisch-systematischen Herangehensweise an das Recht. Also man guckt sich das Gesetz an und sagt, was sind die Voraussetzungen, subsumiert dann, was dann in der Realität passiert ist darunter. Das sind so zwei Zugänge, zwei juristische Kulturen, kann man sagen. Also das ist ein Unterschied. Der andere Unterschied ist, ja, die Entstehungszusammenhänge sind ja sehr unterschiedlich. Wir haben es gesehen, in den USA ging es um einen Befreiungskrieg gegen den englischen König. Wie war es in Deutschland? Zwei verlorene Weltkriege, Besatzungssituation und die Erfahrung von Weimar und vor allem natürlich mit dem Nationalsozialismus im Gepäck. Das waren die Umstände, vor denen sich das Grundgesetz dann entwickelte. Wir haben daneben auch ganz klar unterschiedliche Realverfassungen, wenn man sich also sozusagen das Umfeld anschaut, in denen die einzelnen Verfassungen gelten. Andere Größe der Länder, Deutschland hat viel mehr Grenzen zu anderen Staaten. Die Medienlandschaften unterscheiden sich ja auch irgendwie. Es ist eine ganz andere Einwanderungsgeschichte. Ja, das wirkt sich ja irgendwie auch auf das Verfassungsleben aus. Wir haben letztlich beides mal Demokratien, aber die funktionieren ganz unterschiedlich. Das muss jetzt, wenn man sich also Verfassung und Grundgesetz so nebeneinander legt, ja auch betont werden. Jetzt noch mal ein paar Grundcharakteristika, bevor es dann auf die Situation kommt, der US-Verfassung. Es gibt hier das Prinzip der Checks and Balances. Dafür ist sie berühmt, die amerikanische Verfassung. Das bedeutet eine starke Verschränkung der Gewalten. Und man sieht, die Verfassungsgeber hatten starkes Misstrauen gegenüber staatlichen Souveränitätsmaßnahmen. Da sollte jetzt also dieser durchregierende, starke Präsident, den wollten sie nicht. Also dieses, wenn man das mal so als Bild nimmt, das ist sozusagen so eine Verschachtelung von Möglichkeiten. Wobei natürlich, wenn man jetzt sozusagen im Kongress auch wenn der Präsident oder die Präsidentin die Mehrheit hat, ist natürlich das so ein politisch geformtes Erleichterung, Gesetze durchzubekommen. Aber das kann sich ja nach Wahlen auch immer wieder ändern. Also Checks and Balances, wichtig für das Verständnis der amerikanischen Verfassung. Auch die Rule of Law, das ist so was in Richtung Rechtsstaatsprinzip geht, wie wir es kennen. Die Herrschaft des Rechts, niemand steht über dem Gesetz, auch der Präsident nicht. Das ist auch ein Rechtsgrundsatz mit starker Geschichte in den USA. Alle staatlichen Handlungen müssen auf der Verfassung beruhen. Und Gerichte können die Verfassungsmäßigkeit vom politischen Handeln, auch des Präsidenten, kontrollieren. Dem Judicial Review, da gab es ein ganz berühmtes Urteil im 19. Jahrhundert, was diese Kontrollmöglichkeit der Gerichte auch gegenüber Gesetzen statuiert hat. Das haben wir auch. Das Bundesverfassungsgericht kann ein vom demokratischen Gesetzgeber geschaffenes Gesetz für nichtig, für verfassungswidrig erklären. Und das ist ja auch hervorzuheben, dass es diese Möglichkeit für Gerichte gibt. Das ist ja auch ein Ausdruck der Gewaltenteilung, Separation of Powers, die natürlich auch gegen Machtmissbrauch schützen sollen. Wir haben auch in beiden Ländern auch das Prinzip des Föderalismus, was ja auch eine ja, eine Ausformung der Gewaltenteilung ist, dadurch, dass Kompetenzen auch verteilt sind. Und wir haben auch durch die Rechtsprechung und Verfassungsänderung entwickelt in den USA das sogenannte Due Process oder Equal Protection Prinzip. Also es sind rechtsstaatliche Garantien für faires Verfahren, Gleichheit vor dem Gesetz. Also faires Verfahren, das hört sich auch immer so an, aber allein die Möglichkeit, dass man klagen kann, das ist also ein wichtiger Verfassungswert, ist zum Beispiel in der aktuellen Diskussion in den USA interessant im Umgang mit den Migranten, ja, die Klagemöglichkeiten dort. Aber ich komme ja zu den Realitäten, komme ich jetzt gleich, also ein kurzes Zwischenfazit noch. Dieses US-amerikanische Verfassungssystem ist nicht auf Durchregieren angelegt, sondern es geht um Reibung, Kompromiss und gegenseitige Kontrolle vom Prinzip her, ja, vom verfassungsrechtlichen Ansatz. Jetzt zur aktuellen Situation in den USA. Wenn man schaut, jetzt zum Beispiel der amtierende Präsident, der ja schon eine Amtszeit hatte, Donald Trump, mit Blick auf umstrittenen Handlungen, die auch einen Verfassungsbezug haben, findet man reichlich Anschauungsmaterial. Da ist einiges natürlich auch schon herübergeschwappt in die sozusagen, da kann man hier auch in der Zeitung drüber lesen. Es gibt dann auch, habe ich recherchiert, auch andere Fälle, so kleinere, die jetzt nicht so bekannt sind. Es gibt da, ist da ziemlich viel los in dieser Hinsicht. Ich habe mir mal ein paar Beispiele, so durchaus vielleicht repräsentativ oder paradigmatischer Art, rausgesucht für umstrittene Handlungen von Donald Trump mit Blick auf die Verfassung. Zunächst aus der ersten Amtszeit. Da ist uns ja allen noch im Gedächtnis die Weigerung, seine Wahlniederlage gegen Joe Biden anzuerkennen. Also am Ende dieser Amtszeit 2021 und dann dieser Sturm auf das Kapitol, der jetzt auch vor kurzem oder gerade gestern war es, glaube ich, für Schlagzeilen gesorgt hat, weil der BBC-Chef da gehen musste, weil dort ein Beitrag war, der so zusammengestellt wohl war. Ich habe es mir nicht angeschaut. Dass Donald Trump praktisch da direkt drauf aufgerufen hat, auf diesen Sturm auf das Kapitol. Und wenn man sich das jetzt aus der verfassungsrechtlichen Brille anschaut, ist der Vorwurf der Angriff auf das Prinzip der friedlichen Machtübergabe bei diesem Sturm auf das Kapitol, gerade die Aufwiegelung der Menge, die da sozusagen auch zu einem Impeachment, einem Amtsenthebungsverfahren geführt hat. Hier ist also, sind Verfassungswerte betroffen, das Prinzip der freien und fairen Wahl und eben auch, das macht ja Demokratie gerade aus, das ist ja ein Kern der Demokratie, dass die Machtübergabe friedlich erfolgt. Das ist ja in der Geschichte nicht so oft, dass das passiert, aber das ist ja gerade einer der Grundsätze der Demokratie und die ist eben auch in der Verfassung verankert, auch wenn das Wort Demokratie nicht fällt. Sie haben es wahrscheinlich mitbekommen, es gab dann dieses Impeachment-Verfahren, was dann allerdings gescheitert ist, weil die erforderliche Mehrheit im Senat nicht zustande kam. Das heißt jetzt nicht, dass man das jetzt nicht mehr politisch diskutieren muss, weil das halt juristisch irgendwie im Sande verlaufen ist. Nein, das heißt es natürlich nicht. Es bleibt natürlich immer noch eine Frage der politischen Bewertung, der moralischen Bewertung auch. Ja, das ist, ich habe ja jetzt etwas den Fokus auf diese rechtliche Seite, aber da ist natürlich für den politischen Alltag ist natürlich dann, sind die Wertungen, die darüber hinausgehen, natürlich dann auch sehr wichtig und grundlegend. Ein weiteres Beispiel, vielleicht aus, wie gesagt, aus dieser ersten Amtszeit, das ist aus dem Jahr 2018. Da hat ein CNN-Reporter bei einer Pressekonferenz eine kritische Frage gestellt und da waren die Trump-Leute sozusagen so genervt, haben sie gesagt, nein, also kommst hier nicht mehr rein und haben ihm die Akkreditierung entzogen. Hier haben wir das Angriff auf die Pressefreiheit. Die spielte diese Pressefreiheit schon eine Riesenrolle in dieser 1776 Virginia Declaration of Rights, die ich auch vorhin erwähnt habe. Da war sozusagen mit der Druckerpresse, hat man gesehen, was sozusagen öffentliche Meinung und Presse, was das für eine Bedeutung hat für das Gemeinwesen. Und da stand das schon als Grundrecht drin. Und das wurde jetzt hier auch sozusagen, kam es dann auch zu einer Klage. Und ein Bundesgericht hat dann tatsächlich auch die Wiederherstellung der Akkreditierung angeordnet und einen Verfassungsverstoß bestätigt. Also das ist Donald Trump ist sehr viel mit Gerichtsverfahren auch befasst. Und das ist jetzt nicht so, dass er tun und lassen kann, was er will. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Hier wurde der Verfassungsverstoß eben dann auch bestätigt. Das ist so ein Beispiel auch für sozusagen für einen Regierungsstil, der das alles so auslotet. Was kann man sich sozusagen leisten? Ich komme jetzt zur aktuellen Situation, so ab Januar 2025, dort ist er ja ins Amt eingeführt worden zum zweiten Mal. Und da ist es juristisch, sind einige Verfahren am Laufen, allerdings noch nicht abgeschlossen. Ja, das ist so, Sie können sich vielleicht erinnern, als am Tag seiner Amtseinführung, 20. Januar 2025, als er dort am Schreibtisch sitzend die Executive Orders unterschrieben hat. Also sozusagen gleich gesagt, was, jetzt geht's hier los, jetzt wird hier mal richtig regiert. Unter anderem war dabei die Abschaffung des automatischen Geburtsrechts. Das heißt sozusagen, dass man automatisch amerikanische Staatsbürgerin wird, wenn man auf dem Territorium auf die Welt kommt. Und da sieht man, da gibt es ein Amendment, das 14. Amendment, was sich damit befasst und sagt, alle in den USA Geborenen und auch dann Eingebürgerten oder Eingebürgerten genießen die oder bekommen und haben die amerikanische Staatsbürgerschaft. Und sozusagen diese Executive Order, die das sozusagen umgehen möchte, die wird zurzeit von mehreren Bundesstaaten auch gerichtlich angegriffen. Und zurzeit, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es eine einstweilige Verfügung, die die Umsetzung dieser Executive Order blockiert. Das ist also einstweiliger Rechtsschutz. Es kommt dann noch ein Hauptsacheverfahren, wo das dann endgültig geklärt wird. Also das nochmal Regierungshandeln und verfassungsrechtliche Antwort sozusagen. Ich habe jetzt noch so ein paar weitere, das haben Sie ja auch den Medien nehmen können, diese Notstandseinsätze im District of Columbia in Washington. Das ist hier die Hauptstadt, das ist hier alles zu kriminell und vermüllt und so weiter. Hier gehört es mal so richtig aufgeräumt. Da haben wir sozusagen auch die Frage Föderalismus, Gewaltenteilung, Zuständigkeiten. Als Frage ist, kann er das überhaupt machen als amerikanischer Präsident? Es gibt Notstandsregeln, gibt es dort Gesetze. Das ist jetzt auch gerade vor den Gerichten und ich glaube, das ist sehr wichtig zu sehen, ob gesagt wird, okay, er hat hier im Rahmen seiner Notstandsverordnungsgewalt gehandelt oder hat diesen Rahmen überschritten. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch für die Zukunft sehr wichtig ist, was dort jetzt rauskommt als Ergebnis. Ja, und wir sehen ja auch, das hat er ja auch diese berühmte Kettensäge an die Verwaltung gelegt, also ja, diese Bundesverwaltung umstrukturiert. Darüber diskutieren wir in Deutschland auch sehr stark. Wir müssen Bürokratie abbauen, wir müssen da was verändern in der Verwaltung. Aber es hat dann so eine besondere Qualität. Also zum Beispiel Bundesbeamte, die wurden halt massenhaft umklassifiziert, anders eingesetzt. Da stellen sich dann eben aus verfassungsrechtlicher Sicht auch Fragen des Berufsbeamtentums. Natürlich sind wir hier im Bereich der Gestaltung oder sind wir hier im Bereich der Willkür und auch die Gewaltenteilung. Also zwar ist der Präsident, die Spitze der Exekutive, so steht es ja in der Verfassung, aber es ist natürlich auch so, dass das Behörden und so weiter da in so ein institutionelles Gefüge eingebunden sind und der Präsident sich da nicht alles leisten kann. Ja, weitere Beispiele, ich habe das schon erwähnt, Beschimpfung von Angehörigen der Justiz. Das kann man als Meinungsfreiheit, also gegen Richter und Richterinnen, was wurde da entschieden? Also die Urteile des Bundesverfassungsgerichts werden ja oft auch angegangen von Politikern und Politikern. Das gehört ja irgendwie auch zu dem Spiel dazu. Aber es ist doch sehr stark und es fällt ja sehr auf, dass Donald Trump dagegen bestimmte Institutionen wettert, dann auch überraschende Entlassungen macht. Sie können sich vielleicht erinnern an die Chefin der oder ehemalige Chefin der Statistikbehörde. Und als die Arbeitsmarktzahlen nicht so gut waren, hat er dann von Fälschung gesprochen und sie entlassen. Das sind dann schon so besondere Entwicklungen, jetzt zum Beispiel auch mit Blick auf die Freiheit der Kunst, die wir im Grundgesetz haben, in Artikel 5 Absatz 3, muss man auch sagen, also das Kunstwesen, das Kulturwesen in den USA funktioniert anders. Da gibt es viel, viel weniger staatliche Förderung als in Deutschland. Das basiert insbesondere auf privatem Mäzenatentum. Aber selbst diese wenige öffentlichen Mittel, da friert die Regierung Trump dann teilweise ein und sagt, die Kunst ist nicht amerikanisch genug in den Museen und so weiter. Da geht es ja auch wieder gegen eine Institution und sozusagen eine pluralistische Entfaltung von Kunst. Also die Liste, wir können die in der Diskussion sicherlich auch noch weiter diskutieren und weitere Beispiele finden. Die ist also ja sehr lang, auffällig, bemerkenswert lang an diesen Denken, wo man denkt, wo ist das denn im Geist, im Sinne der amerikanischen Verfassung? Also sind wir jetzt hier vielleicht schon in dem Bereich, oder sind wir da, was wir vorhin als Verfassungsaushöhlung kennengelernt haben? Also ja, Verfassungsverstöße, so Verfassungsverstöße massenhaft und mit Systemen, da muss man auch vorsichtig sein, bevor man diesen Vorwurf macht. Aber wir sehen doch eine Politisierung und Schwächung der Institutionen, was ja irgendwie so hindeuten könnte auf so eine mittelbare Einschränkung der normativen Kraft der Verfassung. Also das geht ja auch durch so permanente Beschimpfungen. Wir sind hier bei also dem Pendant zum Rechtsstaatprinzip der Rule of Law. Es gibt, die Prozesse sind ja auch, wer da wie was regelt, in besonderer Weise geregelt. Da kann man ja nicht so weit drüber hinweggehen. Und dieses Checks and Balances, dass man jetzt auch eben nicht so durchregieren kann, ist auch ein Maßstab, den man sicherlich in den USA jetzt noch ein bisschen hervorheben muss, wenn man sich die aktuellen Situationen betrachtet. Vertrauen ist notwendig, und das ist ja auch Teil dieser Checks and Balances, dass der Kongress sozusagen seine Eigenständigkeit behält. Das parlamentarische System in den USA funktioniert ja anders als in Deutschland. Es können da ja auch mal, wir haben ja nicht so stark diese Fraktionsdisziplin wie im Bundestag. Es können ja auch einzelne Abgeordnete mal abweichen, auch von der Linie der Regierung. Wichtiger Faktor, die Unabhängigkeit der Gerichte. Der Supreme Court ist so ein Sonderfall, weil die Richter eben vom Präsidenten ernannt werden und dann auch noch auf Lebenszeit amtieren. Das ist ja beim Bundesverfassungsgericht anders. Da gibt es ja den Prozess, den man ja gut verfolgen konnte jetzt in letzter Zeit, wie das dort funktioniert. Aber da haben wir auch diese Amtszeitbegrenzung auf 12 Jahre, was natürlich politische Folgen hat, auch mit Blick auf die Unabhängigkeit. Wir haben auch den Föderalismus, der ist ja sehr stark in den USA, und die muss man ja auch sehen, so als Mittel der Machtbegrenzung des Präsidenten. Es liegen da ja auch viele Kompetenzen bei den einzelnen Staaten. Und dann haben wir, und da kommen wir jetzt schon abschließend in den Bereich der politischen Bildung, auch wenn es darum geht, öffentliche Meinung oder öffentliche Bildung in dem Fall auch zu machen, einfach damit sich eine möglichst fundierte, rationale, öffentliche Diskussion entwickeln kann, Beiträge zu leisten. Da haben wir auch die Medien natürlich, die über berichten können, wenn sie sagen, oh, hier ist politische Macht nicht auf dem richtigen Weg unbedingt. Und so als abschließend möchte ich dann nochmal erinnern an dieses Zitat: Wichtigste Voraussetzung der tatsächlichen Geltung einer Verfassung ist ihre Konsensbasis. Und das ist so ein Maßstab, sowohl bei den Regierenden, dass sie auch die Verfassung akzeptieren, auch wenn sie ihnen vielleicht für bestimmte Entscheidungen im Weg steht. Aber, und nochmal ganz nachdrücklich, auch bei der Bevölkerung, dass sie nicht nur am besten akzeptieren oder dass nicht gegen die Verfassung verstoßen wollen, sondern sie auch innerlich akzeptieren, gerade so eine Verfassung wie die von den Vereinigten Staaten mit ihrer ganz besonderen Geschichte und mit ihrer Vorreiterfunktion im Fragen des freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaats.
Ein kleiner Hinweis aus der Redaktion. Der Vortrag fand am 13. November 2025 statt. Akademie fürs Ohr ist eine Produktion der Akademie für politische Bildung. Mein Name ist Anna Berchtenbreiter, Pressereferentin der Akademie. Mehr Infos zum Podcast und zur Akademie findet ihr in den Shownotes.